palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Grüße, hier sind wir wieder. Mario Soike am Start und auch ich, Mario Rica. War was?
Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit der neuen Folge Doppelsechs. Ich meine, also wenn wir mal außer der Reihe ausfallen, ist das ja wohl der beste Einwechselspieler, den man sich vorstellen kann.
Super Joker sozusagen.
Ja, ja.
Oh, an dieser Stelle, ich kann jedem auch ans Herz legen, das Soloprogramm vom Herrn Chefredakteur sich zu Gemüte zu führen.
Ich habe gesehen, dass du mit dem Kollegen Kranenkamp da? Der war ja auch da, habe ich gesehen.
Wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen. Ich war noch mit ein paar anderen geschätzten Kollegen von The Zone am Start. Und sagen wir mal so, das wurde auch kurz aufgegriffen vom Chefredakteur mit einer spitzen Zunge, weil es ja ein Europa-League-Abend war. Da habe ich gedacht, dass jetzt der große Fußball verpasst wird. Und ja. Danke auch für die ganzen Nachrichten und das Verständnis. Und jetzt würde ich gerne sagen, es ist wieder alles frisch und munter. Und ich muss sagen, das wäre eine Lüge. Ich sag mal so, ich bin gestern auch, wir hatten ja noch geschrieben, sehr, sehr spät aus der Arbeit gekommen und das um 7 Uhr.
Ich glaube, also um das einmal dem vorwegzugreifen, ich kann 100% verstehen, wenn man nach diesem Spiel und diesem Arbeitseinsatz, diesem späten, dass man da auch nicht so schnell zur Ruhe kommt vielleicht.
Ja, ich hatte tatsächlich schon ein bisschen die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, weil sich das mit dem Highlight, das du dir vielleicht auch gleich gerade noch angeguckt hast, das hat sich dann auch noch ein bisschen gezogen, hat dann fast eine Stunde gedauert, bis ich das vertonen konnte. Und ich sag mal so, mir ist jetzt aufgefallen, auch aufgrund der geliebten YouTube-Kommentar-Section, dass ich da einen kleinen Fehler eingebaut habe.
Mit dem Kopperspiel?
Ja.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Und ich habe das Hinspiel ja selber kommentiert und da dachte ich auch so, na, was ist denn da passiert? Zwischen den Ohren, dass ich da einfach sage, das Hinspiel ist 1-0 ausgegangen. Naja, so ist das. Das ist ja Fehlerkultur, muss man auch sagen mal. Da lief was falsch. Naja, aber da reden wir gleich auch noch drüber. Ne? Also Como Inter hatte tatsächlich viel Freude. Wir sind wieder am Start und werden mit euch jetzt den Saisonendspurt gemeinsam aufarbeiten. Wollen aber natürlich auch hauptsächlich aus therapeutischer Sicht die Einsendungen, die zur Squadra kamen, hier denen auch trotzdem noch ein bisschen Platz einräumen, oder?
Ja, ist zwar jetzt dann schon 2,5 Wochen her, vielleicht hat es sich ein bisschen die Trauer schon ein bisschen in positive Energie umgewandelt jetzt. Mhm. Also muss ja nach vorne gucken und alle an einem Strang ziehen und wenn man dann alles raushaut, dann wird es vielleicht nächstes Mal was.
Ja genau, das ist jetzt die Frage. Sozusagen, führt das jetzt wieder dazu, dass es weiter eine gute Therapiestunde ist oder werden alte Wunden aufgerissen? Naja, ihr könnt diesen...
Das will ich natürlich nicht. Ich flüchte mich nur natürlich auch sehr gerne in Zynismus.
Ja. Na gut, Spoilerwarnung, muss jeder dann selber mit umzugehen wissen und kann ja sonst die nächsten 5 Minuten skippen. Luca hatte geschrieben, ciao ragazzi, nach dem gestrigen Desaster, guck, das war ganz frisch, möchte ich hier mal meine Gedanken teilen. Zum dritten Mal in Folge schafft es Italien nicht, sich direkt für die WM zu qualifizieren. Zum dritten Mal hintereinander scheidet man zudem in den Playoffs und das gegen Gegner, die man, Klammer auf, bei allem Respekt, Klammer zu, in 90 Minuten eigentlich klar schlagen muss. Wie vermutlich jeder Tifoso hatte auch ich im Vorfeld der Playoff-Partien ein mulmiges Gefühl und dieses bestätigte sich bereits in der ersten Halbzeit gegen Nordirland. Italien spielte mutlos, ideenlos und verunsichert. Mit jeder Minute wurde deutlicher, wie die Nordiren mutiger wurden, während die Beine der Italiener zudem schwerer wurden. Am Ende war es Tonali und die Explosivität von Ken, die Italien noch in die nächste Runde retteten. Für das zweite Spiel war die Szenerie eben entsprechend düster. Zenica, ein Ort, der die trostlose Vergangenheit und sowohl auch die Zukunft des Calcio widerspiegelt. Habla. Gattuso beging erneut denselben Fehler wie im vorherigen Spiel und setzte Politano als rechten Verteidiger sowie Bastoni als zentralen Innenverteidiger ein. Beide wirkten in ihren Rollen sichtlich überfordert, obwohl mit Palestra und Gatti zwei Spieler im Kader standen, die diese Position wohl deutlich stabiler hätten ausfüllen können. Trotz allem ging Italien durch ein bosnisches Geschenk früh in Führung, doch anstatt den Druck hochzuhalten und auf das zweite Tor zu gehen, verfiel die Mannschaft wieder in alte Catenaccio-Muster. Die Strafe folgte prompt. Bastoni besiegelte mit seiner unnötigen Notbremse, Klammer auf, das Gegentor wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen, Klammer zu, letztlich das Schicksal der italienischen WM-Hoffnung. Zwar schaffte es Bosnien anschließend nicht, die über 80-minütige Überzahl regulär in einen Sieg umzumünzen, und auch Italien kam noch zu guten Chancen, Ken und Pio, doch wie es sich für eine echte italienische Tragödie gehört, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, um den Tifosi noch einmal eine Funken Hoffnung zu geben, dass Grande Ciccio wie beim EM-Triumph 2021 erneut zum Helden wird. Die schwache Treffsicherheit der italienischen Schützen offenbarte jedoch auch hier die tiefe Verunsicherung und mentale Fragilität des italienischen Fußballs. Letztendlich tut mir Gattuso leid, da er fast wie Sisyphus eine Aufgabe bewältigen musste, die kaum lösbar war. Die Probleme sitzen tiefer, als dass sie sich mit ein paar Telefonaten oder gemeinsamen Abendessen hätten beheben lassen. Gerade Chiesa steht sinnbildlich für die aktuelle Spielergeneration. Er sagt entscheidenden Länderspielen ab, um bei Liverpool in Abwesenheit der Topstars die Ersatzbank zu hüten, damit sich die richtigen Spieler bei ihrer Rückkehr nicht erkälten. In 2 Jahren gelingt es ihm nicht, sich im Kader festzuspielen, doch anstatt zu einem Verein zu wechseln, der ihm regelmäßig Einsatzzeiten garantiert, um seine Karriere neu zu beleben, Roma, Napoli, Atalanta, ähnlich die Fiorentina bei Moise Kean, scheint er seine Ambitionen zunehmend aufzugeben, ganz im Stil von Insigne, Bernardeschi und Verratti nach der EM. Das eigentlich Bittere an diesem Ausscheiden ist, dass bei aller Häme die spielerische Qualität durchaus vorhanden ist. Im Vergleich zum Kader von 2017 verfügt die Mannschaft heute auf nahezu allen Positionen über mehr Talent. Was ihr jedoch verloren gegangen ist, ist die Resilienz, die sie trotz qualitativer Defizite, siehe EM 2016, stets zu einer starken Einheit gemacht hat. Nun stellt sich zwangsläufig die Frage, nach der Zukunft braucht es einen Antonio Conte, der die Aufopferungsmentalität zurückbringt, oder einen Vincenzo Italiano, der vielleicht der einzige italienische Trainer mit einem klar funktionierenden Konzept ist, oder doch einen Simone Inzaghi, der bereits bei Lazio und Inter bewiesen hat, dass er aus den vorhandenen Mitteln das Maximum herausholen kann. Sorry, dass der Text etwas länger geworden ist, aber in meinem Umfeld befinden sich nicht so viele Tifosi und ich muss mich mental schon mal auf die Häme der nächsten Monate vorbereiten. Tanti saluti, Luca. Jo, nochmal auch schön bildlich uns zurückgeholt in das, was passiert ist. Und Gattuso, Buffon und Gravina sind ja zurückgetreten. Baldini, erstmal Interimstrainer. Habe ich keine Meinung zu.
Dieses Budget-Ding. Bei der U21 nicht verfolgt, ist aber auch erst seit Sommer 2025 am Start und hat vorher viel in der zweiten Liga gearbeitet. Hm. Aber gut, Interimstrainer, und da wird dann halt eine Entscheidung irgendwann fallen, wenn der neue Präsident da ist.
Baccio hatte ja auch schon mal so ein großes Reformpapier erarbeitet.
Das geflissentlich ignoriert wurde.
Wenn ich jetzt zu dem Kommentar von Martin komme, der schreibt, habe eben Rasenfunk gehört zu dem Thema, und die drei haben natürlich einen wesentlichen differenzierten Blick auf das Ganze. Dennoch wirkt es für mich auf einer sehr weichen Ebene, als wüsste die italienische Nazio schlichtweg nicht, wer und was sie sein wollen. Dabei war es gerade bei ihnen doch immer klar. Da Da wollte ich sagen, diesen Rasenfunk-Schwerpunkt habt ihr wahrscheinlich eh nicht, aber solltet ihr auch nicht ignorieren, wenn ihr noch mehr zu diesem Thema hören wollt. Ich habe eigentlich alles dazu gesagt und Christian Bernhard auch. Also du, shoot, wenn du noch was im Kopf hast.
Ich glaube nicht, dass es, also ich glaube auch nicht, dass es am Spielerpotenzial selbst liegt. Ich glaube auch, dass der italienische Fußball grundlegende Reformen braucht. Ich glaube nicht, dass mit wir machen jetzt ein bisschen mehr Jugendarbeit alles getan ist. Ich glaube, dass es sowohl italienische Trainer gibt, die hinter der Zeit sozusagen ein bisschen zurückgefallen sind, als auch welche, die das aber nicht sind und taktisch auf einem modernen Niveau arbeiten können. Inzaghi wäre da so einer, den ich trotz bisher, außer wenn man Saudi-Arabien absieht, nur in der Serie A gearbeitet. Also es, ich, man kann es nicht an einer Sache festmachen. Vielleicht ist es dann doch genau diese, was Martin meinte mit der Identität der Mannschaft. Also das Talent ist da und wenn man das aufbaut, dann kann man auch eine gute Nationalmannschaft haben. Auch wenn Jugendarbeit im Vergleich zu Frankreich und England und so nicht auf dem gleichen Level ist. Aber ich glaube, so 20 Topspieler kriegt man trotzdem hin.
Ja.
Ja. Ich glaube, dass es Antonio Conte wird.
Mhm.
Er hat sich selbst dazu auch schon geäußert, hat gesagt, wenn er Verbandspräsident wäre, dann würde er ihn auch fragen. Hat dann aber gestern...
Hat er von sich in der dritten Person geredet?
Vielleicht. Aber er hat gestern das ein bisschen relativiert und gesagt, wenn ihr meine Worte in meinem Mund umdreht, dann rede ich nicht mehr mit euch zu den Journalisten. Ich glaube aber, dass 2 Jahre bei einem Verein ist ja auch für einen Antonio Conte schon eine relativ lange Zeit und das... Ja, dass man sich das da einigt. Also ich meine, De Laurentiis ist ja auch ein schwieriger Verhandlungspartner, aber ja, ich glaube, da wird man sich einig. Aber dann die richtige Lösung ist, kurzfristig glaube ich schon, dass er das erreichen kann, dass eben mit dieser, also ein bisschen mehr Identität in die Mannschaft und ein so Charakter nach vorne und so, weil ich meine, er hat es 2016 gezeigt, mit einer nominell schwierigen, also vom Potenzial her schwierigen Mannschaft, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Ob das dann den Fußball in Italien langfristig nach vorne bringt, das ist jetzt mal so dahingestellt.
Das heißt dann, Antonio Conte macht das, die werden Europameister, dann sagt er, ja, ich hätte gerne ein paar neue Spieler.
Ja.
Dann kriegt er die nicht, hört auf und Italien verpasst dann danach mit irgendeinem Konzepttrainer zum 4. Mal in die Weltmeisterschaft.
Ja, genau.
So, ihr habt das zuerst gehört.
Ja. Ja, der Verband hat sein eigenes Papier jetzt noch herausgebracht und Gravina, der ja zurückgetreten ist, der Präsident, der auch schon seit Jahren kritisiert wurde, meiner Meinung nach auch zu Recht, weil klassischer Reformstau, Politik und so weiter, hat da auch dann viele Tipps gegeben, was man ja besser machen könnte. Und da, um dann nochmal den Bogen zurück zu Baggio zu schlagen, ist natürlich die Frage, warum haben sie nach dem WM-Aus so einen Bericht, in dem vielleicht auch wahre Sachen drinstehen? Und warum hat man da nicht vorher drauf reagiert, wenn diese Erkenntnisse ja offensichtlich schon vorlagen? Hm. Also ein Kollege von mir hat eine Zusammenfassung dazu geschrieben, kannst du vielleicht verlinken.
Ah ja, hier sehe ich es. Zu alt, zu teuer, zu langsam, wie der italienische Verband die Krise des Calcio aufzeigt. Das ist es, wa?
Ja. Genau.
Eine Sache, die nur frisch reingekommen ist, tatsächlich von Matteo, ganz liebe Grüße gehen raus, der hatte auch geschrieben, dass schon vermisst wird am Freitag aufgrund keiner neuen Ausgabe. Also hier sind wir wieder Matteo und der hat, finde ich, noch einen ganz spannenden Punkt. Ich lese mal vor. Die Serie A und der italienische Fußball stehen ja sehr in der Kritik. Bei uns in Österreich sagt man, die Medienwelt haut ordentlich gehaut, also haut ordentlich drauf, glaube ich. Also die Kritik stimmt auch in Teilen. Zur besseren Einordnung, ich komme aus Österreich und wohne circa eine Autostunde entfernt von Udine. Hatte lange, Klammer auf, 9 Saisonen, altes und neues Stadion, Klammer zu, ein Udinese-Abo und habe auch nun wieder eines. Costa Roniac. Die Serie A und der Fußball allgemein ist nicht so schlecht, wie er nun dargestellt wird. Da sind wir bei dir, oder? Ebenso ist das Produkt Serie A in allen Facetten attraktiv. Auch da können wir zustimmen.
Da sage ich, selbst wenn es nicht die gleiche Qualität hat wie Real Madrid und PSG und die Super Bayern, finde ich das Produkt attraktiver.
Ja, hey, wobei, ich muss schon sagen, da hatte ich auch kurz mit dem Chefredakteur darüber diskutiert. So, ich kann mich dann schon auch an so Abenden für Hochglanz und richtig geilen Fußball kann ich mich schon auch begeistern.
Ja, aber, natürlich, aber ja. Also klar.
Okay,
aber
also wie auch immer. Ja. Pass auf, jetzt wird es spannend. Die offenkundigen Probleme neben den schon viel zitierten Infrastruktur und Ausbildung ist die Ligastruktur. Hier vor allem in der Serie B, Serie C und D. Diese Ligen bestehen aus erbittertem Abstiegskampf oder überbevölkerten Aufstiegskampf. In dieser Struktur können Vereine sehr wenig junge Spieler einsetzen und fördern. Außer der junge Spieler ist wirklich in seiner Entwicklung schon sehr weit. Diese Ligastruktur ist schädigend für Trainer und Spieler. Ähnliches sehe ich seit der Ligareform Meister- und Abstiegsplayoffs auch in Österreich. Die Trainerhalbwertszeit hat sich fast um die Hälfte reduziert. Aber retour nach Italien, hier gehört im Unterbau eine Ligareform her, oder wie seht ihr das? Also aus dem Aspekt habe ich es tatsächlich noch gar nicht betrachtet. Ich finde eine Ligareform sowieso gut. Also irgendwie ist es ja dann manchmal gut, wenn ich sage, ja dann geil, wird noch im Juni irgendwo Playoffs gespielt, wenn ich im Urlaub bin. Aber abgesehen davon ist das ja teilweise Bullshit, ne? Ich habe mir das jetzt nochmal in der Serie B angeguckt. Wir können bald darüber reden, ob Sampdoria doch noch wieder in die Aufstiegsplayoffs kommt. Nur weil die 3 Spiele gewonnen haben, so, ne? Ja. Das ist doch völliger Bullshit. Und da hat er schon einen Punkt, ne? Wir haben schon auch öfter mal drüber gesprochen, dass gerade in der Serie B dann teilweise halt die 36-Jährigen zocken.
Aber auch dann, vielleicht sind das dann die paar, die eben schon sehr weit sind. Gab jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon auch positive Beispiele. Ich habe mir gerade, wie du Sampdoria gesagt hast, das Spielerprofil von Matteo Palma angeguckt, der zur Halbzeit hingewechselt ist. Und der hat schon auch jetzt viele Spiele hintereinander gemacht. Jetzt hat am Wochenende gegen Pescara, wo sie zum dritten Mal in Folge gewonnen haben, saß er dann zwar auf der Bank, aber ja, es hängt natürlich auch ein bisschen vom Willen ab, ne?
Achso, also vom Willen der Trainer, ich dachte gerade, sonst auch auf dem Platz auch mal.
Achso, ja, das gibt es natürlich auch. Ja.
Ich war hier gerade schon bei der zweiten.
Die müssen sich alle nur mal ein bisschen mehr anstrengen für ihr Geld.
So. Zu dem Punkt aber auch Stichwort zweite Mannschaften. Da verweise ich jetzt dann aber doch wieder auf das Rasenfunk-Special, hat Christian sehr viele, sehr kluge Sachen dazu gesagt. Und ja, ihr müsst euch ja nur mal angucken, wer aus den Serie A-Vereinen eine Auskopplung für Jugendspieler hat. Spoiler, es sind nicht so viele.
Aber es gibt es ja auch noch nicht so lange wieder.
Ja, aber glaube ich schon 8 Jahre. Und es sind genau.
Ja, okay, komm, ja, alles klar.
Milan, Juve.
Atalanta und Inter?
Atalanta und Inter. Ja. Und Milan, glaube ich, erst seit einem Jahr oder so.
Genau, die sind aber auch direkt abgestiegen in die vierte.
Ja. Aber, naja, und das ist zum Beispiel Stichwort Atalanta, bei denen funktioniert das ja in den letzten Jahren ganz gut mit den Jugendspielern, habe ich das Gefühl. Ne? Da ist ja auch Konzept dahinter. So, naja, wir kommen jetzt. Ein zweiter Michael hat geschrieben, immer noch sprachlos, WM mit Curaçao, aber ohne Italien. Nein, daran darf man sich nicht gewöhnen. Es gibt auf YouTube wunderbare Videos, die die Niederlage emotional kommentieren. Da spielen Antonali, Di Marco, Barella, Bastoni und alle mit voller Buchse. Die Squadra Azzurra braucht keinen neuen Trainer, sondern Psychologen. Du bist zweimal in der Qualifikation raus und musst jetzt in den bosnischen Hexenkessel, das kriegen die anscheinend mental nicht mehr hin. Achso, ja, so. Ja, haben sie mental nicht hinbekommen, beides. So. Und dann der Rainer noch. Lo, Galli, Grü. Hier ist euer Sprachpolizist. Mir blutet das Herz, wenn man die Performance der italienischen Clubs auf internationaler Ebene und der Squadra in der Quali und gestern im Playoff verfolgt. Die Zeiten, in denen man Vereine oder Mannschaften aus dem Stadion schießt, sind ja definitiv vorbei. Aber es dreimal in Folge nicht zu schaffen, sich für die WM zu qualifizieren, ist eine Bankrotterklärung für den italienischen Fußball. Man muss sich ja nur die Trainerlandschaft in der Serie A ansehen, da kommt kein frischer Wind. Stattdessen kommen immer die gleichen Herren von gestern zum Zug und treiben ihr Unwesen. Da kann nichts Neues entstehen. Auch der Glaube, dass geniale Kicker automatisch gute Trainer wären, trägt zum Unheil bei. Gattuso hat was erreicht, bevor er die Squadra übernahm. Rossi und Pirlo sind ebenso zu nennen. Mich erinnert das ein wenig an unser Österreich, bevor Red Bull und Rangnick kamen. Vielleicht macht ihr mal ein Special dazu. Liebe Grüße, Rainer. Zu was jetzt? Zu Red Bull? Nein, Spaß. Also Rainer, auch dir nochmal. Ich weiß gar nicht, ob wir das damals verlinkt hatten, auch in der Phase, aber Rasenfunk ist the place to be für ein schönes Spezial mit auch ganz viel Christian Bernhard. Ich saß auch da und hatte mich maximal, also in der Folge hatten wir mit Max und mir zwei Stichwortgeber und einen. Ich finde das auch, da kann ich mich selber mal unter den Scheffel stellen, Max. Aber es ist immer, wenn du mit Christian was machst, also selbst auch in unseren Special-Folgen, sitze ich manchmal da und denke mir, warum macht er das eigentlich nicht? Ne? Und zwar alleine, und zwar 90 Minuten. Ich würde es mir anhören. Ich würde es mir anhören, oder?
Na klar.
Herrlich. So, zum Übergang. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht falsch formuliere. Wollte ich mir was zum Auflockern, habe ich mir jetzt was gedacht. Und die Einleitung ist jetzt diese, dass, wenn das bitte nicht falsch verstehen und dass ich jetzt hier irgendwie despektierlich wäre, aber eine große Trainerlegende ist ja gestorben. Mircea Lucescu, rest in peace. Und vielleicht mache ich das so ein bisschen, um sein Werk nochmal zu ehren. Hat er auch in Italien gehabt, ne? Also bei, glaube ich, gerade Brescia und so, Reggiana, absolute Legend. Ja, und ich hatte dann gestern was rausgesucht, weil bei Como Inter hieß es auch, es soll nochmal eine Schweigeminute geben. Die gab es dann tatsächlich nicht. Also die Serie A hat es angekündigt, weiß nicht, ob der Stadion-DJ das vergessen hat. Aber ich habe dann nochmal geguckt, letztes Spiel von Inter 99, nachdem man im Champions League Viertelfinale ja gegen Manchester United rausgeflogen war, war man zu Gast im Luigi Ferraris bei Sampdoria. Tja, und da gab es in der 12. Minute leider schon aus Intersicht die Führung. Ariel Ortega legt auf für Vincenzo Montella. Paljuka das erste Mal
überwunden. Die Führung für Samt meinst du?
Ja, die Führung für Samt. Paljuka das erste Mal überwunden. In der 20. Minute dann rot für Saliu Lassisi bei Samp, aber auch für Nicola Ventola bei Inter, der damit seinen Sturmpartner Zamorana alleine lässt. Und in der Folge kam zu wenig Kreativität aus dem Mittelfeld bei Inter. Andrea Pirlo nur auf der Bank. C. Elias hat da nicht ganz richtig die Fäden gezogen hinter Baccio. Und die Dreierkette von Inter mit Taribo West brach dann auseinander, auch weil man einen Michael Silvestre und Giuseppe Bergomi 90 Minuten auf der Bank versauern ließ.
Der eine war 19, der andere 39.
Ja, und dann ging es dahin, Vincenzo Montella zum zweiten, zum dritten. Ja, und nachdem auch noch Ariel Ortega traf, wurde beim Stand von 0-4 Gianluca Paljuka ausgewechselt Und Sebastian Frey wurde eingewechselt.
Der sah also trotz des Spielstandes oder wegen des Spielstandes sah der extrem schlecht aus, ne?
Ja. Ah. C. Elias musste auch noch raus, da kam Paulo Sosa. Schön. Ganz kurz, bei Sampdoria Trainer 1999. Ist auch aktueller Trainer in der Serie A. Der Name ist heute auch schon mal gefallen, glaube ich. Oder?
Okay.
Ist schwierig. Ich hätte es nicht auf dem Schirm gehabt.
Haben wir Mancini genannt? War der? Nee, der war.
Nee. Deutlich weniger Haare.
Wie bitte?
Deutlich weniger Haare. Sogar Glatze, würde ich sagen. Damals wahrscheinlich auch schon. Luciano Spalletti.
Ah, ja. Na klar. Habe ich sogar im Zuge seiner Verlängerung bei Juve unter der Woche, habe ich sogar nochmal ins Profil reingeguckt und da eigentlich auch die Station gesehen. Aber das manifestiert sich dann nicht im kleinen Hirn.
Das ist aber auch in Ordnung. Wenn sich das im kleinen Hirn manifestieren würde, was sich sonst alles schon da aus den 90er Jahren im Kleinhirn manifestiert hat. Ich habe in den letzten Tagen auch viel zu viel random Fußballer im Kopf. Ich sag's dir. Das ist aber, naja.
Aber Montella, ne, sag mal, der hat nicht mit den mit seinem Flugzeug Jubel gemacht, ne? So.
Nee. Oh, aber.
Und da saßen nicht die Scouts von der Roma schon auf der Tribüne. Vielleicht hat er sogar schon unterschrieben gehabt zu dem Zeitpunkt.
Ja. Na, und das ist zumindest einer, der zur WM fährt, ne?
Stimmt, ja.
Und ganz kurz, wenn der jetzt in Istanbul was essen gehen will, dann zahlt er für sein Essen, ne? Da wird er nicht eingeladen.
Nein.
Andererseits, ich würde es ausnutzen an seiner Stelle jetzt, weil wenn die in der Vorrunde dann rausgehen, dann kann er sich wahrscheinlich wieder nicht blicken lassen.
Ist richtig. Wird er schon nach dem zweiten Spiel entlassen, während der WM.
In der Halbzeit. So, wie kriegen wir jetzt die Biege wieder dahin zurück?
Rainer hatte ja auch den Europacup genannt und das ist das schwache Abschneiden der italienischen Mannschaften und leider wird sich mein Tipp, dass wir in der nächsten Runde keine italienischen Mannschaften mehr sehen werden, in allen Europacups vermutlich bewahrheiten, denn Bologna hat zu Hause, ich glaube, 1-3 gegen Aston Villa verloren. Und die Fiorentina ist bei Crystal Palace auch mit 0-3 rausgegangen, ne?
Muss ich eigentlich jetzt RTL Plus kündigen, oder? Und da habe ich viele Spiele gesehen dieses Jahr. aber schade, ja. Dann lass uns doch dazu kommen und gucken, wer nächstes Jahr europäisch spielt. Ja. Mhm. Oder wollen wir noch auf Spannung machen und das von dir sogenannte Kapitel-Quartett an der Spitze doch noch in Sachen Meisterrennen aufmachen? Oder wollen wir das direkt beerdigen?
Also ich meine, wir haben es ja auch so ein bisschen, glaube ich, aus der eigenen Hoffnung wieder aufgemacht in den letzten Wochen, obwohl war es wirklich jemals offen, ist die Frage. Ich meine, du kannst ja gleich dann was zu Inter sagen, die vielleicht tatsächlich oder offensichtlich gestärkt aus der länderspielbedingten Ligapause so rausgekommen sind. Die anderen beiden bisherigen vielleicht Kandidaten für die Meisterschaft sind es nicht.
Ja, also wenn, dann hätte ich Napoli zugetraut. Milan habe ich ja, glaube ich, auch schon ein bisschen immer wieder Schelte betrieben und jetzt hat sich das bewahrheitet. Ne? Also zu Hause sich von Udinese vorführen lassen. Ich weiß nicht, ob du es ganz gesehen hast. Der liebe Michael hat es auf jeden Fall ganz gesehen, sogar aus dem Stadion. Wollen wir damit erstmal reingehen?
Unbedingt.
Also.
Nur eine Statistik vorweg. Milan hatte ja bis auf das erste Spiel gegen Cremonese ganz, ganz lange gar nicht verloren in der Liga.
Oh,
und
stimmt.
Jetzt aus den letzten 7 Ligaspielen 4 Niederlagen. Da kann man sagen, ich höre von den Nachbarn über dir nichts.
Also, okay. Ja, ich schon. Ich schon, und das kommt noch
ich
dazu.
Ich habe im Video was eine Reaktion gesehen.
Ja, dann ist gut. Weil das muss man ja auch sagen, also diese Kernsanierung, da direkt über mir geht jetzt schon fast 2 Monate und ich hatte in den Ferien jetzt kurz die Hoffnung, dass es vorbei ist, weil da waren sie unter der Woche gar nicht mehr da. Und dann Samstagmorgen, 8 Uhr, na klar. Ja,
klar.
Und ich frage mich immer, was das für Geräte sind, mit denen die da an die Wand reinbauen. Es fühlt und hört sich an, also der Boden wackelt teilweise. Das ist einfach maximal erschöpfend. Ich sag's wie es ist. Das ist
Erschöpft sind offensichtlich auch die Mann von Max Allegri. ja, also wie gesagt, 4 Niederlagen aus den letzten 7 Ligaspielen. Und nun könnte man natürlich sagen, wenn man das auf, dann bist du bei 5 Niederlagen über die gesamte Saison und wenn die ein bisschen verteilter gewesen wären, dann wäre das irgendwie so das realistische Bild, das die Mannschaft abgibt. Aber so kommt es jetzt halt geballt und wir sehen, was Michael gleich dazu sagt, aber bis auf eine kurze Phase nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit hat man auch nicht das Gefühl gehabt, dass es ein Aufbäumen oder sowas gibt. Also so als wären sie durch mit der Saison.
Okay, vielleicht sind die wirklich tatsächlich auch von ihrem Trainer ermüdet. Mal gucken. Ja, aber wie du sagst, wenn die 5 Niederlagen sich über die Saison verteilen und dann summa summarum ist das wahrscheinlich dann das, wo dann auch sich alles wieder ausgleicht. Und das ist genau das Leistungsniveau, was sie imstande sind zu vollbringen. Aber da sind sie komplett ohne Doppelbelastung dann jetzt schon irgendwie gerade in der Phase weit weg von dem, was vielleicht auch ihr eigener Anspruch gewesen wäre. Wobei, ja, also die haben ja immer tief gestapelt, vor allem Massimiliano. Also, Michael schreibt, und numero due. Das bedeutet, da kommt nachher noch mehr was. Dranbleiben, unbedingt dranbleiben. Sonniger Tag in Mailand, Temperaturen um die 23 Grad, Pullover hat locker gereicht, das San Siro bleibt einfach beeindruckend, auch wenn ich schon mehrmals dort war. Diese Größe und die steilen Ränge wirken jedes Mal aufs Neue. Was mir diesmal aufgefallen ist, es wurde Aperol Spritz verkauft. Kann mich nicht erinnern, das früher gesehen zu haben. Naja, ich frage vor, oder?
Da hätte ich vielleicht auch zugeschlagen.
Ja, also Ich habe das auch viel gesehen, auch vor allem so in Plastikbechern auch rund ums Stadion schon. Naja, vielleicht gehen sie da natürlich auch Wege, das jetzt ein bisschen, das San Siro zu kommunisieren. Naja. Im Auswärtssektor waren rund 500 Fans von Udinese dabei, ganz oben im Eck platziert, aber durchgehend laut und sehr präsent. Akustisch ein richtig starker Auftritt über 90 Minuten, gerade weil Udinese auswärts nicht für riesige Massen bekannt ist, war das umso auffälliger. Auf Milans Seite ein eher ungewohntes Bild, kaum optischer Support, keine Fahnen, keine Banner, nur Trommeln. Das ist aber schon länger so, das würde ich auch sagen. Das war beim Derby auch so, dass optisch kein Tifo vorhanden ist. Der einzige sichtbare Schriftzug war Per un calcio più giusto e popolare, also für einen gerechteren und populären Fußball, der das ganze Spiel überhing und sich auf eine übergreifende Forderung italienischer Fanszenen bezieht. Damit unterstützt sie eine Initiative, die gemeinsam mit anderen Fanszenen gestartet wurde. Ziel ist es, den Fußball wieder näher an die Fans zu bringen. Dafür läuft aktuell eine Unterschriftenaktion auch direkt rund ums Stadion. Die wichtigsten Forderungen der Petition: freiere Auswärtsfahrten, in Klammern weniger Verbote, leistbare Ticketpreise, vor allem in den Fansektoren, fanfreundlichere Anstoßzeiten, keine unpassenden Termine unter der Woche, weniger bzw. fairere Stadionverbote, strengere Regeln für Clubbesitzer, also gegen Mehrfachbesitz für mehr Fairness, keine 2 Teams, B-Teams in den Ligen Stadien stärker auf Fans ausgerichtet. Weitestgehend alles von mir, würde ich jetzt meine Unterschrift runtersetzen. Die Milan-Kurve war deutlich lichter als sonst, die Kurve Sud nicht annähernd voll. Zum Spiel selbst. Aus dem dritten Rang sieht man vieles nur eingeschränkt, daher kurz gehalten. Starkes Udinese gegen schwaches Milan. Leaus Klärung vor dem gegnerischen Tor. Tolle Vorarbeit und die Parade von Udineses Torhüter waren wohl die Highlights. Warte mal, Leaus Klärung vor dem gegnerischen Tor.
Ja, da kommt eine Flanke rein und Salemakers ist eigentlich am zweiten Pfosten blank. Ah, ja. Und Leao steht auf der Mittelstürmerposition und springt rein. Und anstatt den Ball aufs Tor zu bringen, geht er dann halt irgendwie, schießt er hoch. So.
Ja.
Also keine Kommunikation in der Milan-Offensive.
Der tollen Vorarbeit und die Paraden von Udineses Torhüter waren wohl die Highlights der Partie. Die Gegentore oft auch etwas unglücklich, aber am Ende war Milan auch einfach schlecht. Schon zur Halbzeit gab es deutliche Pfiffe gegen die Mannschaft. Bei der Auswechslung von Leao kam dann das lauteste Pfeifkonzert des Abends, dessen Auftritt eine Mischung aus Lustlosigkeit und unnötigen Tricks, die ins Leere gehen war. Ich kann diesen Spieler nicht leiden. Ein großer Teil der Fans verließ das Stadion nach dem 0:3. In Summe ein enttäuschender Auftritt von Milan. Ja, haben wir es doch. Leao sich auch so geil, wie er da 10 Sekunden lang höhnisch Applaus klatscht und sich dann wundert, dass er die gelbe Karte bekommt, ne? Ja.
Denke ich gerade, wenn man der Vergleich mit einem gewissen R10 ja auch das ein oder andere Mal schon, ich glaube, über unsere Lippen gekommen ist, was so auch den Habitus und sowas anbelangt, das ist dann der Unterschied, ne? Wenn Ronaldinho keinen Bock hatte, hätte er in so einem Spiel trotzdem 2 Buden gemacht.
Ja. Alright. Ergänzungen?
Nicht wirklich. Also Udinese beeindruckend. So eigentlich recht simpel, aber halt mit Einstellung und sehr direktem Spiel. Direktes Spiel, ne? Serie A. Könnt ihr mal schauen, kann man vom Coach Costa noch was lernen. Er ist effektiv und Zaniolo hat auch Bock gehabt.
Okay, mal sehen, ob er dann im Sommer zum nächsten größeren Club wieder geht und dann dort keinen Bock mehr hat.
Ja, genau.
Ja, mal keine Ahnung, was bei Udinese möglich wäre, wenn die, aber das ist ja dann auch Kaderbreite und Qualität. Ob man dann halt zwischendurch sich diese Auszeit nimmt, die wir auch schon angesprochen hatten. Alright, alright, alright.
Ja. Im Zweifelsfall muss Kenan Davis an Watford verkauft werden, ne?
So. Dann darfst du jetzt gerne, denn zu dem Zeitpunkt, wo Parma Napoli ein Unentschieden abgetrotzt hat, habe ich mir den Sonntagnachmittag von Tobias Reichel und Leo Bittencourt versauen lassen. Von daher Feuer frei.
Ja, also ich sag mal, ich habe vor dem Spiel mit deinem Kollegen Marcel Seufert, liebe Grüße, Kontakt gehabt, der das Spiel kommentiert hat. Und er wusste ja um meine Präferenz und er hat geschrieben, ja, so ein 2-2 wäre doch was. Habe ich natürlich gesagt, nehme ich sofort. Und entsprechend zufrieden bin ich mit dem Ausgang. Und dann ist es auch, wenn man das Spiel so betrachtet. Viele werden sagen, absolut unverdient, Napoli hätte das gewinnen müssen. Da sage ich aber. Ich habe kurz danach schon an den Vergleich gedacht, auch wenn es natürlich nichts mit dem spielerischen Niveau überhaupt nichts zu tun hat. So ein bisschen Inter im Champions League Halbfinale unter Mourinho gegen Barca. Die eine Mannschaft ist einmal effektiv, also Parma 36 Sekunden, glaube ich, nach Anpfiff, Konter, Und Strefezza hat dann die technische Klasse. Ist echt eine, also falls du die Highlights nicht gesehen hast, eine geile Kurve macht der Ball da um Milinkovic-Savic rum. Und danach hat Napoli halt, weiß nicht, 80% Ballbesitz. Die schießen 20 Mal aufs Tor und noch 10 Mal drüber. Aber dann war das, also bis auf das 1:1 von McTominay in der 60. war es, glaube ich, nicht einmal so richtig zwingend.
Ja, ich habe einmal kurz fast zu, ich habe dann nur nebenbei mal, ich glaube, das war noch bevor das 1-1 gefallen ist oder so, habe ich einmal in den Ticker reingeguckt und habe den XG Mario gemacht. Ne? Und dann habe ich aber tatsächlich nur diese Statistik gesehen: paar Mal ein Schuss, einer aufs Tor, 1-0, Napoli, das, was du gesagt hast. Also,
Genau.
aber ja, also das ist ja auch. Du kannst ja auch XG immer sammeln und am Ende bei 2 XG sein, wenn du 20 Mal aufs Tor geschossen hast, aber wenn jeder Abschluss nur 0,1 ist,
Okay.
dann so, dann finde ich, haben die 2 Expected Goals dann auch nicht den Wert, ne? Also wenn halt kein Abschluss dabei ist, der mehr als irgendwie 0,4, 0,5 ist, dann war es, wie du gesagt hast, wahrscheinlich nicht großartig zwingend.
Napoli-Fans unter euch, sagt gern, was ihr davon denkt, aber ich glaube, dass tatsächlich dieses 1:1 in Ordnung geht. Es gab dann jetzt dazu auch noch die, zumindest aus Parma-Vereinssicht, strittige Elfmeterentscheidung mit dem vermeintlichen Handspiel von Buongiorno. Hast du das noch gesehen?
Ich habe es nur isoliert in der Zeitlupe gesehen, natürlich nicht in den Gesamtkontext, aber ist erstmal obvious, oder? Oder auch nicht. Was sagst du?
Ach so. Also der Ball springt von Spinazzola aus einem halben Meter an den ausgestreckten Arm von Buongiorno. Und also, wir haben da in unserer Trikotgruppe mit, also Markus hatte da auch schon gestern Abend was zugeschrieben. Ich meinte, dass ich mich nicht drüber beschwert habe, weil Schiedsrichter war Di Bello, aber Luca Marelli hat danach bei DAZN, ich weiß nicht, ob er Schiedsrichter Beobachter in dem Spiel dann war oder Experte bei den italienischen Kollegen. Er meinte, dass es halt, also der Arm war in einer natürlichen Position, auch wenn er ausgestreckt war, weil er kriegt, glaube ich, vorher auch noch kriegt er so einen leichten Check von dem Parma-Stürmer, der neben ihm stand. Und deswegen ja, keine unnatürliche Handbewegung zum Ball und auch aus sehr kurzer Distanz angeschossen und so weiter. Ich bin ja auch Verfechter, das haben wir häufiger gesagt, so mit diesem absichtlichen Handspiel und sowas, also so wie die Regel früher mal war.
Genau, das ist es ja. Also ich, also so normale gute Handspielregelung ist es natürlich niemals ein Elfmeter. Aber heutzutage, wenn der Arm so weit weg vom Körper ist, aber ja, natürlich auch, wenn er läuft und dann noch Gleichgewicht ist, wo sollen die Hände hin, ne? Aber du wirst 100% halt wieder auch sowas haben in 2 Wochen, wo es dann Elfmeter gibt. Das ist ja eh immer das
Ja,
Problem. Bei
okay.
Handspiel gibt es dann kein Schwarz-Weiß mehr und sie haben mit diesen. Ach, eigentlich wollte ich gar nichts zu sagen, aber wenn jetzt nicht mal du dich beschwerst, dann haben wir es doch.
Ja, eben. Also ging für mich in Ordnung.
Ja, sehr gut.
Vor dem Spiel gab es noch eine Choreo in der Kurve bei Parma. Zu Ehren von Matteo Bagnaresi. Bagna, nachdem die Kurve auch benannt ist, ist Ultra bei den Boys gewesen. Und 2008, also es ist das erste Handspiel, Heimspiel, ja, bin ich schon da. Das erste Heimspiel, wo es sich sein Tod 2008 mal wieder gejährt hat. Und da gibt es dann immer einmal im Jahr eine Choreografie zu seinen Ehren. Er ist damals von einem Bus angefahren, überfahren worden, in dem Juve-Fans saßen.
Krass, kann ich nicht die Geschichte. Jo, Como Inter haben wir jetzt auf dem Programm. Ey, das ist doch vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, dachte ich mir, wenn wir jetzt nochmal, das ist auch von irgendwann, noch bevor wir ausgefallen sind. Und zwar haben wir da in so eine Art Stadionerlebnis von Como bekommen. Und zwar vom lieben Max, meine ich, heißt er. Warte mal, ich suche es gerade nochmal raus. Und zwar, genau, Max heißt er, der uns geschrieben hat, hey Jungs, ihr wurdet bei mir in den Kommentaren erwähnt. Wie läuft das bei euch ab? Grüße aus Florenz. Genau, der Max, könnt ihr auch gerne mal reinfolgen. Sein Insta-Handle ist maxtday, also eigentlich so wie matchday geschrieben, nur vor das T setzt ihr einen X noch mit rein. Und der, sagen wir mal, Friedrich ist gesagt, ein Hopper, ja, heute würde ich sagen, wahrscheinlich ein Vlogger, ein vloggender Hopper, der viel in, vor allem auch in italienischen Stadien unterwegs ist. Und der hat sozusagen irgendwo unter seinen Videos, hat jemand aus der Community gesagt, hey, das ist doch mal was für Serie Amore. Und dann hat sich Max gedacht, oh ja, fragen wir doch mal nach. Und dann hat er uns eine Sprachnachricht geschickt und da geht es auch um Como. Und die hört ihr jetzt.
Hallöchen ihr zwei, ich bin Max. Ich habe jetzt 3,5, 4 Wochen Italien-Fußball, Stadien und Fankultur hinter mir. Ich habe hier einen kleinen Roadtrip durch Italien gemacht und mein absolutes Highlight war nicht das Mailand-Derby, sondern das Heimspiel von Como. Ich war beim Spiel Como gegen AS Rom, 18 Uhr, Flutlicht, Stadion direkt am See gelegen, eine absolute Augenweide. Hatte zwar nur eine Kapazität, ich meine für 12.500 Zuschauer, aber es war ein Hexenkessel. Die Stimmung war unbeschreiblich. Die Fans vor Ort leben den Verein. Also da hat wirklich jeder auf der Haupttribüne mit angefeuert, Gas gegeben und die Mannschaft zum 2-1 Heimsieg ja quasi selber geschossen. Es war Wahnsinn. Como trifft dann in der 80. Minute, meine ich, zum 2-1, drehen das Spiel. Die Hütte hat gebrannt. Das war der absolute Wahnsinn. Es war eine Ekstase, Eskalation pur. Alles hat gestimmt an dem Tag. Cesc Fabregas lässt natürlich auch einen Hammerfußball spielen. Man kann Como einfach richtig gut zugucken. Ich glaube, die haben eine große Zukunft. Es hat mega Bock gemacht. Das Stadion richtig geil mit Blick auf den See, Blick auf die Berge. Wahnsinn. Also, falls ihr da noch nie wart, ich weiß es gerade nicht, eine absolute Empfehlung von mir, muss man mal gesehen haben, einzigartig. Liebe Grüße und alles Gute.
Ja, grande, Dankeschön. Oh, apropos Como, ne, da hat Michael auch noch was geschrieben, weil der hatte gesagt, er hätte für ein Ticket versus Inter nochmal nachgeschaut, nur noch die Packages, also inklusive Como-See-Boot-Tour um 300 Euro erhältlich. Aber wie mir in Como schon einmal ein Fan auf meine Frage, seid ihr eigentlich alle reich, mit ja schon geantwortet hat, sind das eh nur Peanuts.
Ja.
Und ganz kurz, da Rafa Varane und Thierry Henry gestern auf der Tribüne am Abend, meinst du, die hatten tagsüber am Como-See irgendwo so ein Picknick mit Brotzeit oder war dann da doch vielleicht eher die ein oder andere Spaghetti Vongole mit einem kleinen Aperitif dabei und
Mit Käse oder ohne?
Ja, also ich tatsächlich gerade bei Flutlichtspielen, wenn dann auch noch die schönen Heli-Kameras oder die Drohnen, die dann so über den See ins Stadion reinfliegen, muss ich schon sagen, da fällt es mir dann auch schon irgendwie immer ein bisschen schwer, das nochmal in Gesamtkontext zu sehen und mit den Besitzerverhältnissen etc. und das, was Como da gemacht hat und machen kann, was andere nicht können. Ja, also da haben sie halt natürlich schon einen Vorteil gegenüber zum Beispiel der TSG Hoffenheim, muss ich sagen. Ne? Also wenn da die Drohne in die Pre-Zero Arena aus dem Flugzeugmuseum in Zinsheim fällt, da sage ich jetzt nicht, oh, drücke ich aber mal beide Augen zu. Aber in Como denke ich mir schon oft, ist halt schon auch irgendwie gar nicht so dumm, wie es da aussieht. Aber ja.
Ja, es halt hat Stil. Hat Stil.
Ja. Was allerdings kein Stil hat, das muss ich auch noch sagen, wollte ich eigentlich gestern, es ist mir mehrmals aufgefallen. Also Cesc Fabregas, Philadelphia-Trainer des Monats der Serie A.
Na
Ja.
klar.
Philadelphia-Lächeln hat er da auch gehabt, auch verdient, guten Job, so.
Das ist
Aber
da auch jeden Tag, ne?
ja. Und na, der hat relativ viele Armbänder, aber vor allem auch so welche, die so ein bisschen nach was verläuft. Am einen Arm so ein bisschen könnte es von so Freundschaftsbändchen oder hier mal so eine Holzkette. Und dann habe ich gestern gesehen, am linken Armband, am linken Arm hat er so ein Goldkettchen. Weiß nicht, wie nennt man das? Also ein Armband Bracciali wahrscheinlich, so, ja, so. Und dann ein Teil in dieser goldenen Armband ist so ein eingelassenes Ding, was mit ganz vielen, also sieht schon nach Diamanten aus besetzt ist,
Ach so.
was ein bisschen arg glitzert und wo ich dachte so, weiß ich nicht, weiß ich echt nicht. Also, aber schreibt es ihr doch mal in die Kommis. Würdet ihr das tragen und was glaubt ihr? Kriegt man das noch im dreistelligen Bereich oder muss man da vielleicht ein bisschen mehr hinlegen? Naja. Kummer war auf jeden Fall spielbestimmt. Klar besser. Also das ist eh, dass sie, und ich finde, also sie, das ist schon gut, wie sie es machen. Die haben immer wieder, also auch ganz viele verschiedene Spielphasen. Mal einen langen tiefen Ball auf Dovikas, dann mit Power auf die zweiten Bälle draufschieben. Viel Ballzirkulation und dann über Kurzpassspiel irgendwie zwischen die Ketten kommen. Ja. Inter war sehr passiv und dafür gab es eigentlich, nachdem die ersten 10 Minuten ganz, ganz gut waren, hatte ich dann so zwischen der 10. und 30. Minute das Gefühl, oh, vielleicht wird es dann doch, dass sie sich so neutralisieren wie im Kopperspiel. Aber dafür war es dann doch irgendwann noch mehr angezündet und die Zwei-Tore-Führung durch Alex Weyer und Nico Paz war hochverdient. Aber Christian hat es dann, glaube ich, etwas jugendlich oder naiv genannt, wie dann sich eben keine 60 Sekunden nach dem 2:0 Como, das bis dahin sehr gut verteidigt hat, die beste Defensive der Serie A, ne? Wie sie sich da dann den Anschlusstreffer direkt vor der Pause fangen. Und das hat nochmal was gemacht mit Inter und wenn man sich dann auch die zweite Halbzeit anguckt, glaube ich schon auch ein bisschen, dass es da in der Kabine laut wurde und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, das hat auch Christian schon das ein oder andere Mal erwähnt und hier hatten wir es glaube ich auch schon so. Irgendwie sind gerade so Topspiele in und mit Como echt immer ziemlich eklig. Ja, also Gasperini da vor ein paar Wochen ja auch den Handschlag verweigert und naja, Barella später noch kurz bei der Auswechslung dann auch so ins Stadion rund gewinkt mit einem breiten Grinsen. Ich glaube, das war schon so ein bisschen dieses, jetzt zeigen wir euch mal, wer hier der Herr im Haus ist. Und
Ja, okay.
ihr Emporkömmlinge mit euren jungen Spielen jetzt, ihr werdet mal auf euren Platz zurückverwiesen, da wo ihr hingehört. Ja, und mit die Energie haben sie halt aus der Kabine mitgebracht und Como wirkte da auch. Also das Zweite ist es von Thuram, das natürlich dann auch, also was Kempf und Büté, also da nehme ich sie beide nicht raus, machen, ist natürlich wild. Klar, Büté, der steht schon immer weit vor seinem Tor, aber dass diese Fehleranhäufung beginnt schon vorne. Ich glaube, es ist im Highlight nicht ganz zu sehen und in der Zeitlupe auch nicht, aber wenn man sich das nochmal davor anschaut, da ist dann so, sind Nico Paz, ein No-Look-Pass in Richtung Weihe, der den Ball dann verliert, das wirkte so halbgar. Wenn man gedacht hat, so, jetzt kommen wir halt mal ein bisschen zocken, als hätten sie vergessen, dass es halt Inter ist und nicht nur Offense, irgendwie Cremonese, die nochmal vor der Pause rangekommen sind. Und dann kannst du halt nicht etwas so läppsch spielen, wie sie es da gemacht haben, weil dann kommt Inter und das war ja auch, das hat Christian auch gesagt. Also Marcus Thuram hat es wahrscheinlich geliebt, dieses Spiel. Endlich mal kein tiefstehender Gegner, sondern hohe letzte Kette und er kann Geschwindigkeit ausspielen. Also das Tor und dann zwei Tore von Denzel Dumfries, sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, ne? Der war gerade auch in der Phase, als man gegen Bodo Glimt raus ist, hat der gefehlt. Und oder er kam dann ja, aber war halt noch nicht auf Denzel Dumfries Niveau bei 100%.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also wie Como dann diese zwei Standardsituationen verteidigt, ist natürlich auch die eine Sache, aber wie Denzel Dumfries, es waren beides ja auch irgendwie Varianten, wie er es dann macht, außerordentlich gut. Dass es dann hinten raus nochmal extrem wild wird, liegt ja natürlich auch daran, dass Como nochmal rangekommen ist. Der Elfmeter, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, weiß ich gar nicht, ob das zwingend ein Elfmeter ist.
Also ganz, ganz knapp an der Linie, ne? An der 16er Linie.
Ja, ja, genau. Es war auf jeden Fall innerhalb, aber ich denke mir halt auch, na gut, Nico Pass schießt halt und schwingt dann durch. Mhm. Also sozusagen, er schießt, Bonny kommt angeflogen und Pass haut ihm in den Oberschenkel rein.
Okay.
Aber wie auch immer, also hat ja dann eh nichts mehr geändert. Como kam nochmal auch zum Lattenabschluss. Ich glaube ehrlicherweise, dass da vor Morata im Abseits stand, aber Lirum Larum hat eh nichts geholfen. Und wenn du dir dann die Bilder von Inter-Nachschlusspfiff anschaust, dann weißt du, what it means.
Ja, und dann ist es halt auch, also wenn man so ein Spiel dreht bei einer guten Mannschaft, und dann auch in einer Phase, wo man vorher die Wochen wirklich abgebaut hatte, dann so zurückkommt und innerhalb, also von einer Woche gegen die Roma 5-2 und dann auch nochmal 4 Tore gegen Como schießt. Ich meine, das sind ja nun auch die Vereine, die vielleicht, also die zwei Vereine, die sicherlich am Ende unter die Top 6 kommen werden.
Ja.
Dann, dann wirst du halt auch zurecht Meister. So.
Safe. Und wie gesagt, Como beste Defensive, Inter hat ihn jetzt 8 eingeschenkt. Ja. Also
ja, genau.
Christian Kivu ist sozusagen das Kryptonit für Cesc Fabregas, der ihm ja, hätte er gewollt, vermutlich vorgezogen worden wäre. Oder? Stimmt. Also Pepe ja. Marotta hat ja auch das ein oder andere Mal in Richtung Fabregas die Fühlerchen ausgestreckt. Dienstag, 21. April, ist dann das Rückspiel in der Coppa in San Siro. Und, Lautaro, mal wieder verletzt an der Wade, der wird da wahrscheinlich auch noch nicht wieder fit sein, aber lässt sich halt dann trotzdem auf den offiziellen Spielberichtsbogen schreiben und zieht sich die Aufwärmklamotten an, dass er da an der Seitenlinie ist. Das ist
richtiger Capitano.
Ein richtiger Capitano. Ganz kurz, wenn Rafa Leão verletzt wäre, glaubst du, der würde sich, wenn es auswärts bei Lecce geht, auch mit in den Mannschaftsflieger setzen?
Okay. Weiß nicht, ob Pflicht besteht, aber ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Nun gut. Also Inter, du hast schon angesprochen, das 5-2 gegen die Roma. Da haben wir noch ein Stadionerlebnis vom lieben Dominik. Das ist tatsächlich bei mir ganz untergegangen. Gut, dass es du nochmal reingeschrieben hast. Ich habe es noch gar nicht gehört. Jetzt Abfahrt.
Ciao Marius, ciao Mario, ciao liebe Serie Amore Community. Heute mal ein Stadionerlebnis auch von mir. Immer zuhören, macht Spaß, selber eins einzuschicken, fast noch mehr. Ich hoffe, ihr kommt ohne Untertitel aus, denn mein Dialekt ist nicht für jeden leicht verständlich. Ich war Ostersonntag, nachdem schnell noch mit den Kindern die Nester gesucht wurden, mit meinem Schwager auf dem Weg zu unserem familieninternen Duell zwischen Inter Mailand und Roma. Wir sind dankenswerterweise mit dem Inter-Fanclub Austria aus dem Oberland über das Tiroler Oberland, über Vorarlberg am Comersee vorbei Richtung San Siro unterwegs gewesen. Super Strecke zu fahren, wunderschöne Gegend zum Anschauen. Zum Spiel selber, ich bin nicht mit großartig hohen Erwartungen in dieses Spiel gegangen, denn die Formkurve der Roma zeigt dezent nach unten, was unter anderem an gewissen Spielern liegt, die nach wie vor sowas wie eine Stammplatzgarantie haben, was mir schlichtweg unbegreiflich ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich überzeuge mich aus nächster Nähe, was der Herr mit der Binde und der 4 auf dem Rücken im eigentlich rot-gelben, beziehungsweise diesmal in auswärts weiß, so auf den Platz bringt. Und konnte nach 90 Minuten feststellen, ja, er ist so katastrophal, auch in live, nicht nur in den Fernsehbildern. Zum Spiel selbst, die Stimmung war sensationell. Es war mein erstes Mal im Giuseppe Meazza. Ich hatte mir erhofft, eine größere Choreo zu sehen, wurde dahingehend leider etwas enttäuscht. Bis auf ein Forza Inter Spruchband war da leider nicht viel, außer so blaue und leicht goldene Fahnen. Also ich hätte mir eine etwas imposantere Choreo erwartet, aber vermutlich nimmt Inter die Roma zu Recht, wenn man die Bilanz gegen die großen Teams der Roma anschaut, nicht für voll. Das Spiel ist losgegangen wie die Feuerwehr, die Roma noch im kollektiven Tiefschlaf. Rentsch lässt einfach mal eine Flanke leicht durchgehen. Lautaro ist nicht umsonst Spitzentorjäger und macht das 1-0. Und dann habe ich schon die Befürchtung gehabt, das erste Mal Kopfschütteln. Das kann ja heiter werden. Das Spiel entwickelte sich, nachdem Inter noch zwei, drei relativ gute Chancen hatte, jedoch so, dass Inter fast nichts mehr fürs Spiel getan hat und die Roma immer mehr, zumindest ansatzweise versucht hat und noch kurz vor der Pause den Ausgleich, den zu dem Zeitpunkt mehr als verdienten Ausgleich gekommen ist. Und dann schlug wieder mal die Stunde der schon zuvor angesprochenen Nummer 4 mit einem katastrophalen Fehler, der insofern dann bestraft wurde, indem man einfach gedacht hat, naja, der Cialanoglu kann ja nicht unbedingt schießen aus 30 Metern, naja, die Roma wurde eines Besseren belehrt und diese Bombe hat halt dann eingeschlagen, somit ging es doch nicht mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Nach der Halbzeit war Inter klar überlegen und wäre es Villa nicht gewesen, würden wir nicht von einem 5-2 Endstand reden, sondern vermutlich 7-8-2. Die Roma inferior, Einzelspieler rauszupicken, bis auf den eh schon erwähnten, wirklich schwierig. Indica seit 3-4 Wochen offensiv vielleicht torgefährlicher, defensiv inferior teilweise. Celik, ja, soll bitte ablösefrei dann, wenn er meint, dass er bei Juve mehr Karten und mehr Geld kriegt, gerne gehen. Der Umbruch dieser Mannschaft ist zwingend notwendig. Sonst, wie gesagt, die Stimmung im Stadion war dementsprechend ausgelassen, bei einem 5-2 auch nicht sonderlich zu erwarten. Was mich schon etwas irritiert hat, vielleicht bin ich da halt einfach auch zu alte Schule, dass es dennoch schon vor der 90. zu schon teils massiven Abwanderungen der Fans ging, wo ich mir einfach schon eigentlich erwarte, dass wenn eine Mannschaft so klar überlegen und verdient hoch gewinnt, dass auch gegen Ende des Spiels oder nach Abpfiff auch alle Fans da sind und die Mannschaft bejubeln. Ja, ist so. Am nächsten Tag haben wir nachher noch eine kurze Tour durch das San Siro Museum gemacht, wo ich gesagt, ehrlich gesagt etwas enttäuscht bin, vielleicht übertrieben enttäuscht, aber ich hatte mir vom Tronfenraum bzw. dem Museum etwas mehr erhofft. Ja, es ist ein nettes Räumchen. Das Highlight waren natürlich Trikots von Legenden wie Baccio oder unter anderem, da spricht wieder das Kind der 90er aus, mit Juri Tscholkaev. Aber dann zum Bespaßung siehst du dann auf einmal ein Österreich-Trikot vor der Europameisterschaft 21 mit der Nummer 21, Stefan Leiner, wo ich schon dachte, okay, was hat der dort zu suchen, aber ja. Großen und Ganzen war es ein super cooles Erlebnis. Ich hoffe, das war nicht mein letztes Mal in San Siro. Und ich ja, sage nochmal, ja, viel Spaß euch allen. Ich hoffe, es ist halbwegs erträglich vom Dialekt. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Grazie mille, Dominik. Und Maximilian war auch da, oder? Der hat geschrieben, hallo, ich hoffe, dass ich bei euch beiden alles gut ist. Jo, jetzt wieder, so halbwegs, ne? Ich war am Sonntag zum ersten Mal in San Siro beim Spiel Inter gegen die Roma. Atmosphäre war sehr gut und vor dem Spiel gab es sogar eine kleine Choreo. Jetzt noch kurz zum Spiel. Lautaro traf bereits nach einer Minute und legte in der zweiten Hälfte seinen zweiten Treffer nach. Zwar glich Mancini zwischenzeitlich aus, doch ein Traumtor von Cialanolo kurz vor der Pause brachte ihn da wieder auf. Kurz nach dem Seitenwechsel dominierten die Nerazzurri klar. Thuram und Barella schraubten das Ergebnis weit in die Höhe, während Pellegrinis Treffer nur noch Ergebniskosmetik war. Mit dem Sieg festigte hinter seine Tabellenführung. Am Ende hatte sich der Besuch nicht nur wegen der vielen Tore, sondern auch wegen der Atmosphäre und dem beeindruckenden Stadion absolut gelohnt. Ja, schön, dass du es noch gemacht hast.
Auf jeden Fall. Gab da auch das ein oder andere Bild oder Video von den beiden. Findet ihr natürlich bei Instagram in den nächsten Tagen.
Sehr schön. Serieamore-Podcast ist da die Adresse eures Vertrauens. Und ich muss sagen, Marius, ich war schon kurz davor, einfach zu sagen, ich scheiße jetzt komplett auf Comunio, weil es mir so auf den Sack gegangen ist. Dann holen wir Malé und der lässt sich zu einer Tätlichkeit hinreißen nach dem zweiten Spiel. Ich habe ihn direkt verkauft. Skamaka ist die ganze Zeit angeschlagen, Vlahovic ein Spiel gemacht, auch schon wieder angeschlagen. Ich wollte auch Vlahovic schon wieder verkaufen, aber ich sage, das bringt jetzt irgendwie auch nichts, solange nichts Besseres auf dem Markt ist, ne? Und dann kommt Daniel Malen und dann habe ich gesagt, na, ich glaube doch noch dran, dass wir den Benedikt vielleicht abfangen. 3 Tore gegen die Roma und...
Nee, für die Roma.
Junge, was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Also ich weiß, was heute los ist, ich bin komplett übermüdet. Also Daniel Malen spielt bei dem AS Rom. Und hat 3 Tore gemacht gegen Pisa. Oh, sind die rechnerisch abgestiegen? Nee, noch nicht, oder? Aber
nee, es sind noch zu viele Spiele offen.
Okay, also 3-0.
Es sind 8 oder 8 Punkte oder keine Ahnung, sind das, glaube ich.
Ja. Okay, wichtig für die Roma auf jeden Fall, dass sie da gewonnen haben. Sind mit 57 Punkten 1 Zähler hinter Como und 2 hinter Platz 4 mit Juve, weil Juve einen Riesenschritt gemacht hat und in Bergamo gewonnen hat. Jeremy Boga hat da getroffen. Und das ist auch so ein Spiel, da habe ich lange noch zugeguckt und man fragt sich tatsächlich, wie zur Hölle kann Atalanta hier in diesem Spiel kein Tor schießen? Aber es ist tatsächlich so passiert.
Man würde meinen, das zieht sich durch die Saison.
Richtig, das war ja am Anfang auch so, auch unter einem anderen Trainer noch. Da Juric hieß er, ne? Schwierig. Aber es ist also, jetzt dadurch wird mein Hot Take mit Atalanta spielt nächste Saison auch Champions League, ist am Arsch. Ja, 53 Punkte, das sind jetzt dadurch 7 hinter Juve. Das direkte Duell hat so ein bisschen ausgemacht. Und Boga, das hatte ich vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, sehr guter Fit. Und ja, funktioniert auch besser als alle anderen Neuzugänge zusammengefühlt.
4. Tor jetzt schon in der Liga. Openda und David haben zusammen 6. Über die ganze Saison.
So. Und das hast du vorhin schon mal angedeutet, Spalletti hat verlängert, ne?
Ja, genau. Vertrag lief aus und da hat man sich unter der Woche auf eine neue Laufzeit bis 2028 geeinigt. Also 2 weitere Jahre. Juve ist mit der Entwicklung zufrieden, die man unter ihm macht. Und da ist ja zumindest... Also nach diesem Wochenende, wie du gerade gesagt hast, gut aussieht Richtung Champions League, ist das dann vermutlich auch die richtige Entscheidung, wenn er dann mal so die berühmt-berüchtigte komplette Vorbereitung bekommt und so.
Ja.
Treffen wir uns im Oktober, wenn nach 3 Unentschieden und Francesco darf seinem Frust freien Lauf lassen.
Nee. Also da habe ich ja auch, also ich habe das doch irgendwie gesagt, nächstes Jahr Juve Meister. Okay, aber also zumindest also ein gutes Transferfenster und eine schönes Trainingscamp mit Spalletone und dann flutscht das.
Ja.
Ja gut, dann lass uns mal noch kurz durch den Rest der Serie A durchpflügen. Gab doch das ein oder andere Ergebnis mit vor allem Auswirkungen auf den Abstiegskampf. Cagliari mit einem, kann man schon so sagen, Befreiungsschlag dank Sebastiano Esposito. Cremonese zu Hause 1-0 geschlagen und das, nachdem es ja bei Cagliari in den letzten Wochen, nachdem wir sie mal zu oft gelobt haben, wieder nicht lief.
Der Giampaolo-Effekt schon verpufft? Fragezeichen.
Ja.
Ich muss ja mal sagen, dass also wenn wir jetzt auch auf die anderen Ergebnisse zu sprechen kommen, das ist alles eigentlich gut. So, also für mich.
Torino schlägt Hellas, Giovanni Simeone 1-0, dann Kieran Bowie mit dem Ausgleich und Cesare Casadei. Kurze Frage, wäre der eventuell etwas für die Nationalmannschaft?
Boah, bestimmt. Ich würde es aber auch nicht erwarten, dass er das Mittelfeld zu neuen Höhen treibt.
Okay.
Also, ist ein talentierter Spieler, keine Frage.
Ja. Also Hellas ist auch weg. Pisa, Hellas, 18 Punkte. Ich glaube, das sind 9 jeweils hinter Cremonese, ja, und Lecce.
Also 18 sind, glaube ich, noch zu vergeben. Aber trotzdem, also ja, sehr unwahrscheinlich. Okay. Sehr, sehr unwahrscheinlich.
Genoa schlägt Sassuolo mit 2-1 in einer Partie, in der es auch noch ein Doppelrot gab. Ellerson und Berardi fliegen in der kurz vor der Pause. Die Tore machen Malinowski für Genoa, Kone für Sassuolo und dann auch nochmal Ekuban für den CFC.
Das sind so, also die beiden Malinowski und Ekuban unter De Rossi, da haben die ihren dritten Frühling auf jeden Fall beide.
Fahren aber jetzt ziemlich dezimiert nach Pisa, ich habe mir mal angeguckt, ich glaube Malinowski und noch 2 andere, ich glaube auch Frentrup, alle gelb gesperrt plus die rote Karte, aber lässt sich dann wahrscheinlich beim Auswärtsspiel in Pisa verschmerzen. Das Ergebnis ist eines, von denen Marius sprach, als er gesagt hat, ist gut für, ich glaube er meinte Parma. Lecce verliert bei Bologna. Freuler und auch Riccardo Orsolini treffen mal wieder.
Ah, ja.
Guck dir das an. Also Lecce damit punktgleich mit Cremonese. Das würde ja dann Stand jetzt sozusagen ein Entscheidungsspiel um den Abstieg geben. Die Fiorentina hat gegen Hellas 1-0 gewonnen und spielt jetzt nach Aufzeichnung dieser Aufnahme noch zu Hause gegen Lazio, aber ich glaube, da geht es in eine richtige Richtung, zumindest in der Liga. Europapokal haben wir ja angesprochen, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird.
Ah, ich glaube, bei 5 Punkten Vorsprung, da muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass die Fiorentina das nochmal wieder einbüßt. Also da der Aufwärtstrend der letzten Wochen spricht da dann doch zu sehr für sich.
Alright, jetzt muss ich nochmal ein Schlückchen Wasser nehmen. Denn es folgen Stadionerlebnisse und meine Vorlesefähigkeit ist gefragt. Denn Dominik.
Ich kann auch eins machen, wenn du möchtest.
Oh, willst du Parma machen? Na dann, komm, mach du mal Parma Cremonese. Ist schon ein paar Wochen her, kam ein bisschen zu spät für die Aufnahme damals rein, ist aber lohnenswert mit viel Inhalt und dann lehne ich mich jetzt mal zurück und höre dir zu.
Also Dominik auf jeden Fall einer von den, ihr seid natürlich alle die Besten, aber Dominik gehört auf jeden Fall auch dazu. So. Und das Spiel, ich erinnere mich leider noch an das Spiel. Das war schlimm, aber egal. Verehrteste Moderatoren, vielen Dank, liebe Community. Samstag 15 Uhr war ich bei Parma gegen Cremonese. Für mich fehlt jetzt nicht mehr viel für die Liga-Komplettierung und Parma war eigentlich schon ewig lang mal fällig. Respekt. Die Stadt kam relativ ruhig, aber nett und überschaubar rüber. Dass das Stadion in 15 bis 20 Minuten vom Zentrum aus zu Fuß zu erreichen ist, ist natürlich eine feine Angelegenheit und die Lage in der Wohngegend heutzutage eine willkommene und nicht selbstverständliche. Finde ich auch. Also da den Weg so von der Altstadt aus zum Stadion, das kann man schon echt gut machen. Beim Ankommen und dem Erblicken des weit unbekannten Torbogens kamen schon so etwas wie Kindheitserinnerungen auf. Schließlich stehen Reporter vor dem Match recht gern am besagten Bauwerk rum, welches dem Ganzen einen historisch sympathischen Touch verleiht. Für mich ging es dann auf die Tribuna Est, die gegenüberliegt, wo ich für fast schon akzeptable 50 Euro in der letzten Reihe Platz nehmen durfte und eine hervorragende Sicht auf Feld und Heimkurve genoss. Das ist auch da, wo ich immer gesessen habe und da sitzen sonst immer viele meckernde ältere Herren um dich rum. Das ist auch sehr sympathisch. Leider wird auf der Est viel mit Gerüst und Stahlrohr gearbeitet. Dafür tut das recht neu wirkende Dach der Gesamtstadionakustik gut. Über 16.000 Menschen waren vor Ort und die Tribünen damit gut befüllt. Wenn man bedenkt, dass der eigentliche Gästeblock, der wohl eine Wucht ist, frei bleiben musste, Leuten aus Cremona war es untersagt, Tickets zu kaufen, da es bei einem der letzten Aufeinandertreffen gescheppert hatte. Beide Städte trennen etwa 45 Autominuten. Nicht vorzustellen, was hier mit anwesenden Grigio Rossi los gewesen wäre. Aber naja, was will man von einem Innenminister, der wegen Frankfurt-Fans das Schengener Abkommen aussetzt, auch groß erwarten? Schlussendlich waren 20 bis 30 Cremonese-Fans da. Tatsächlich waren bei dem Spiel, das ich in Florenz besucht habe, auch nicht so viel mehr da. Und vielleicht 80. Und die auch laut Soundfahnen nicht aus besagter Provinz stammen. Die Kurve Nord, Matteo Bagnaresi, machte auf der Gegenseite gerade in der ersten Halbzeit ordentlich Wind. Der Ultrakern befindet sich genau mittig unten auf der großen Tribüne und ist nicht exorbitant groß. Es gelang jedoch durchaus einige Male, weite Teile der Kurve mitzunehmen. Der Kern war sowieso kompakt, wie ich sie auch von Auswärtsauftritten kenne. Mit dabei war auch das charakteristische Material mit eigenem Touch, das intensiv eingesetzt wurde, inklusive eines Böllers. Zu Gast waren an diesem Tag übrigens die Ultras Tito Cucciaroni ja, von der Samp und die Gruppe Ultras Empoli, die jeweils ihre Fahne über den Boys Parma Lappen hängten. Ich sage nur since 1977. Historisches Teil. Einige Male wurde es auch richtig laut, positiv waren zudem auch ein paar Gesänge, die für mich eigentlich neu waren. Insgesamt also gute Stimmung in einem alten, echten Fußballground, den man gut und gerne auch öfters besuchen kann, gerade auch wenn man hier wohl überall auch gute Sicht hat. Dies fanden auch die zahlreichen Hopper aus den Niederlanden, Deutschland und dem englischsprachigen Bereich. Auf dem Feld wurde lange nichts Zählbares geboten. Man muss schon sagen, dass Parma spielerisch heuer kaum zündende Ideen hat und sich schwer tat, das Spiel zu diktieren, wohl auch wegen der Abwesenheit von Bernabé. Ich finde es immer gut, wenn ich mit den Beobachtungen nicht alleine dastehe. Strefezza und Pellegrino fand ich trotzdem zwei athletisch starke Erscheinungen, die aber nicht den besten Tag erwischten. Bei Cremonese herrschte gerade am Anfang große Verunsicherung, man kam dann aber immer besser ins Spiel und der für mich beste Mann auf dem Platz, Jari van de Putte, gab den Takt vor. Später in der zweiten Halbzeit fasste sich Youssef Malé nach einem abgeblockten Schuss aus gut 30 Metern Volley ein Herz und droschte damit einen Traumtor in die Maschen. Neo Mr. Giampaolo wird's gefreut haben. Als dann per Konter über den just eingewechselten Wadi besagter Van de Pütte das 2:0 eindeutete, war der Drops gelutscht. Hatten Zuschauer schon die Halbzeitleistung mit Pfiffen quittiert, so ging es dann am Spielende heißer her. Nach weniger freundlichen Gesten der Kurve verkrümelte sich die Mannschaft, um jedoch im fast gleichen Moment von letzterer aufgefordert werden, unter die Kurve zu kommen. Aber nix, die Profis waren wohl beleidigt. Alles in allem ein sehr schönes Erlebnis, Calcio pur eigentlich. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch den landesweiten Protest der Kurven, die in diesem Rahmen auch eine Petition laufen haben, genau die, von der wir vorhin schon gehört haben. Diese richtet sich gegen die Spieltagszerstückelung, Gäste, Verbote, Zweitmannschaften, Multi- oder Shampoo-Preise, etc. Ciao intanto. Vielen Dank, lieber Dominik.
Wunderbar, ganz, ganz wunderbar. Und ja, von Cremonese kommen wir doch leicht rüber in die ins nächste Segment. Den Blick in die unteren Ligen, den wir jetzt auch natürlich in dieser Saisonphase immer mal wieder wagen wollen. Denn nach Vicenza ist jetzt auch Benevento aufgestiegen. Hatten wir das nicht letzte Woche schon? Wir hatten gesagt, dass sie kurz davor sind. Hatten wir nicht Luca
Caldirola genau, schon? Genau, genau. Die hatten da 20 Punkte Vorsprung oder so, aber es war rechnerisch noch nicht fix.
Also dann Derby Hellas Vicenza incoming. Und das hast du doch hier reingeschrieben. Ich bin, sehe es gerade zum ersten Mal. Sag mal, was du da reingeschrieben hast. Ach, das ist eine Nachricht von Benjamin.
Ja, genau. Also so. Benjamin hatte schon nach dem Aufstieg von Vicenza geschrieben. Das hatten wir dann noch nicht in der Folge, weil es in die Ligapause fiel. Er hatte geschrieben, genau, nächste Saison übrigens ein nettes Derby zwischen Hellas und Vicenza. Da gibt es eine lange historische Rivalität zwischen den Städten. Den Vicentinern wird vorgeworfen, die Katzen der Veronesi gegessen zu haben. Dazu gab es in der Vergangenheit im Stadion schon nette Spruchbänder seitens Hellas, a la Vicentino maledetto hai mangiato il mio micetto. Man darf gespannt sein. Und da musste ich mich dann zurückerinnern an das Buch, das habe ich hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal gedroppt und haben wahrscheinlich die meisten von euch eh schon gelesen. Eine Saison mit Verona von einem englischen Expert in Sprachlehrer in Verona über die Saison 0102, glaube ich. Auf jeden Fall, also Mutu und Gilardino und so haben dann noch für Hellas gespielt. Lohnt sich.
Ja, ich habe es noch nicht gelesen tatsächlich. Gut, dass du mich nochmal erinnerst. Machen wir weiter, oder? Mach ich doch mal jetzt einmal. Michael, Havidü, ihr beiden. Was zur Hölle ist Havidü? Ich bin nicht dumm oder checke ich irgendwas nicht?
Ich war mir auch nicht sicher.
Können wir das googeln schnell?
Ich kann. Michael ist ja auch Österreicher, vielleicht ist das da ja so eine...
Ja, wir sind ja hier für Völkerverständigung. Havidü. Ja. Havidü. Ich finde nichts zu Havidü. Druckreduzierventil Havidô, finde ich.
Ja.
Aber ich gebe noch nicht an. Bayern. Havidü. Das ist eine Begrüßungsfloskel. Havidü. Bitte erklärt uns das. Bitte erklärt uns das. Erkläre du uns das. Aber ich glaube, es gibt bestimmt auch genug andere, die uns das erklären können und die jetzt denken, ihr seid so deppert. Das ist die nächste depperte Frage. So. An Heimo Pfeifenberger habe ich tatsächlich auch zuletzt wieder gedacht, nur um das hier mal so jetzt. Ich war bei einem dieser Spiele, von denen man in Familien- und Freundeskreis ohne jegliches Verständnis gefragt wird, weshalb man sich das antut. Fotos folgen am Montag auf Instagram, habe leider meine Kamera-Speicherkartenadapter zu Hause vergessen. Oh, das ist tatsächlich da, die Collab ist schon am Start. Da geht mal rein bei Insta, meine lieben Freunde und Freundinnen. So, Freitagabendspiel in Mailand, eher ein spontaner Crowd auf dem Weg in die Stadt. Das Stadion liegt im Norden bei der Stadteinfahrt und ist dadurch perfekt erreichbar, wenn man ohnehin nach Mailand unterwegs ist. So, stopp, warte mal, wo sind wir? Wo sind wir? Ich habe die Überschrift vergessen zu sagen. Es ist natürlich das Stadionerlebnis Alcione Milano gegen Calcio Lecco. So, haben wir es. Rund 300 Fans von Calcio Lecco waren mit dabei. Aufgrund der kurzen Distanz eine ordentliche Zahl und sie haben auch für die komplette Stimmung im Stadion gesorgt. Tickets gab es direkt vor Ort für 18 Euro, Kartenzahlung war möglich. Holla, leiwand und nostalgisch. Es wurde ein klassischer Spieltagsflyer verteilt, richtig oldschool mit Vorbericht und Aufstellung beider Teams. Parkplätze sind ausreichend vor dem Stadion, großer Parkplatz, oder in den Nebenstraßen vorhanden. Das Bier wurde in einer alten Sportkantine ausgeschenkt, was gut zum Gesamtbild gepasst hat. Allerdings war das fast schnell leer, wodurch es zu längeren Wartezeiten kam. Wenn man dann dran war, gab es immerhin solides Kozel. Sag mir nichts, die Biermarke. Muss man die kennen? Ich bin da raus aus dem Game. Das Stadion selbst ist alt.
Kozel ist tschechisch.
Ah, das Stadion ist alt und in typischem Serie C-Zustand. So. Nächstes liest du wieder vor, mein Freund. Ey. Viel Beton, wenig Komfort, aber genau das macht den Charme aus. Auffällig ist, dass man kaum merkt, dass hier Alcione Milano spielt. Alles ist in Blau-Weiß gehalten und überall sind Graffitis von anderen Club Prosesto zu sehen, mit denen sich Alcione das Stadio Pareda teilt. Der Spielereinlauf war speziell. Die Teams kamen aus dem hintersten Eck des Stadions zwischen Bäumen hindurch. Generell wirkt diese Seite des Stadions eher wie ein Park. Auf den Rängen kam die Stimmung ausschließlich von den Lecco-Fans durchgehend gut und lauter Support. Alcione Milano generell komplett ohne organisierten Support. Der Verein wirkt eher wie ein kleiner Ausbildungsclub, zu dem die Jugendspieler mit ihren Vätern gehen. Sportlich war Calcio Lecco klar überlegen, sie gingen mit 1-0 in Führung und kontrollierten das Spiel. In der zweiten Halbzeit folgte noch das 2-0, insgesamt ein verdienter Auswärtssieg. Fazit, ein Spiel, das man gut mitnehmen kann, wenn man ohnehin in der Gegend ist. Der Ground hat seinen eigenen Charme, vor allem durch das alte Stadion und die spezielle Umgebung. Ohne die Fans von Calcio Lecco wäre allerdings kaum Stimmung aufgekommen. Wenn man die Wahl hat, ist ein Spiel von Pro Sesto wahrscheinlich die bessere Option. Liebe Grüße, Michael.
Ah ja, ich bin in jedem Fall auch immer dafür, so Amateurfußballgrounds mitzunehmen. Kann viel Spaß machen.
Du hast gerade gedacht, so, die Verbindung ist abgebrochen, hast du gedacht, mein Freund. Nee, nee, ja, ich habe darauf gewartet, dass du weitermachst. Ich habe gesagt, du liest den nächsten wieder vor.
Ja, ja, klar. Mache ich auch gerne. Der Verbindungsmann hat gefehlt. Wir haben auch eine Nachricht von, wie er sich selbst genannt hat, Pazzo d'Amore. Ist auch in der Tipprunde mit dabei. Und er schreibt: Hallo ihr beiden, vielen Dank für euren Podcast. Seit der Saisonvorschau 21/22 bin ich am Hören. Vielen Dank für die Treue. Für die neue Folge auch mal ein Stadionerlebnis von mir, das es vielleicht in die Folge schafft, aber sicher. Paar mehr, auch eure Aufnahmen mit größeren Dateien habe ich noch, die ich euch schicken könnte, je nachdem, wie es am praktischsten für euch ist. Immer gern per Mail an serieamorepodcast@gmail.com.
So ist es. Da kam ja auch die Nachricht rein. Haben wir in den letzten Wochen auch tatsächlich gar nicht hinterhergekommen. So viel kam da rein.
Aber bitte gerne immer. Also so. Unbedingt. Und jetzt richtig. Ciao a tutti und viele Grüße aus Ligurien, das sich in der Karwoche von seiner wunderbar frühlingshaften Seite zeigt. Wie es Spiel und Reiseplan wollten, ergab sich für uns die Möglichkeit, am wohl traditionellen Gründonnerstagsspieltag der Serie D der Partie der US Sestri Levante gegen die SSD Nova Romentin in der Girona A beizuwohnen. Sestri Levante, eine kleine Küstenstadt an der Riviera, mutet sicherlich weniger pittoresk an als die nahen Cinque Terre. Mit seiner kleinen Altstadt und dem weitläufigen Strand bietet es gleichwohl durchaus Anreize für einen kurzen Abstecher. Hier also gleich auch Urlaubstipps mit dabei, das ist natürlich fantastisch. Nach einem kurzen Bad im doch noch kühlen Mittelmeer und leichter Verzögerung, weil die sehr zuvorkommende Bedienung an der Bar das Gemüse für unsere Panini extra frisch briet, reichten wir das Stadio Comunale Giuseppe Sivori pünktlich mit Anpfiff um 15 Uhr. Die Eintrittskarten für je 12 Euro werden in der Sammlung eher blass aussehen. Der Kartenschaltergriff hier, Serie D, bedeutet eben auch knappe Budgets auf handelsübliche Universalware von der Rolle zurück, ohne jeglichen Vereins- oder gar Spielbezug. Sestri Levante, Spitzname die Piraten, besteht seit dem Jahr 1919 und spielt in Rot und Blau, bis auf einige Saisons in der Serie C, zuletzt zwischen 23 und 25 nach langer Durststrecke, verbrachte der Verein die meiste Zeit in unterklassigen Ligen. Nova Romentin entstand erst im Jahr 2017 aus einer Fusion und spielt dementsprechend in schrillem Rot und Grün. Das sparsam ausgebaute Stadion, etwa 2 Kilometer außerhalb des Zentrums an der Kreuzung von 2 Hauptstraßen gelegen, verfügt mit Haupttribüne, Gegengerade und Hintertorseite über eine Kapazität von 1500 Personen. Nach dem letzten Aufstieg Sestri Levantes führte diese Infrastruktur zu Konflikten. Weil die Stadt als Eigentümerin den Auflagen des Verbands erst verzögert nachkam, musste der Verein seine Spiele bis zu 80 Kilometer ausweichen. Die Gruppen Piesse und Quinto Gradone reagierten zwischenzeitlich mit einem Heimboykott. Durch den Abstieg in die Serie D im Jahr 2025 schwächten sich die Auflagen dann ohnehin wieder ab. Auf den Tribünen fanden sich die klassischen lokalen Mecker-Opas, denen der Spielverlauf jedoch heute, so viel sei vorweggenommen, beste Laune bereiten sollte. Hinter dem Tor auf der Heimseite versammelte sich eine mittlere zweistellige Zahl erfreulich bunter Tifosi. Auch POC und Frauen standen in den ersten Reihen. Nach dem Nachwuchs samt Eltern gesellten sich auch einige Junggebliebene dazu. Optisch blieb es bei wenigen Zaunfahnen. Auf den Fotos rund um den letzten Aufstieg sah das noch lebhafter aus. Wenn sich auch Anhang von Nova Romentin im Stadion aufhielt, blieb er im Verborgenen. Sportlich waren die Rollen klar verteilt. Sestri Levante stand auf dem zur Aufstiegsrelegation berechtigten 3. Tabellenplatz, jedoch mit einigem Abstand zur Tabellenführung, die den direkten Aufstieg bedeuten würde. Aus der Mannschaft stach der litauische Mittelstürmer Augustinas Klimavicius heraus. Immerhin sechsfacher A-Nationalspieler.
Mm.
Wird sicherlich zur neuen Saison von Energie Cottbus verpflichtet.
100%.
Er stammt aus der Jugend Genoas und Marios Arbeitgeber schätzt ihn auf 150.000 Euro Marktwert. Nova Romentin rangierte abgeschlagen, also dazu kann ich nichts weiter sagen. Aber wird schon stimmen. Nova Romentin rangierte abgeschlagen auf Platz 18 und würde damit direkt in die Excellenza gehen. Hier umwehte zumindest den senegalesischen Mittelstürmer Babacar Diop mit Vergangenheit bei Venezia die Aura höher veranlagt zu sein. Das Spiel begann mit einer gemächlichen Anfangsphase. Etwa zur 15. Minute erschien die Zaunfahne des Quinto Gradone. Dazu belebte eine Trommel die bis dahin a cappella vorgetragenen Durchhüpfen auf den Aluminiumrängen und immer wieder gezündete Boller untermalte akustische Unterstützung. Letzteres wohl aus einer Gruppe Schuljungen heraus. Prompt erzielte Sesto de Levante in der 17. Minute die Führung. Bis auf einen Kanonenschlag der Marke, auch an Silvester kaum frei im Handel erhältlich, fiel die Freude darüber auf den Rängen eher abgeklärt aus. Im Spielverlauf zündeten die Tifosi immer wieder einzelne Rauchtöpfe, die jedoch in der Nachmittagssonne etwas untergingen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legten die Rosso Blue dann das 2:0 nach. Da hatten die Opas vor uns sich schon mit einem Bier auf die Terrasse der Bar gesellt, um die Analyse des bisherigen Spielverlaufs einzuleiten. Davon ließen wir uns inspirieren und statteten der Bar ebenfalls einen Besuch aus. Der Barmann verfolgte souverän den Live-Ticker des Parallelspieltags auf seinem Bildschirm, während er den Andrang am Tresen bediente. Sehenswert sicherlich die Fotokollage an der Wand, die neben jüngsten Erfolgen auch die Anfänge des lokalen Tifo präsentiert. Ansonsten versprühte die musikalische Untermalung der Pause mit Status Quo, Alan Parsons, Pet Shop Boys etc. leichten Retro-Charme. Parallelspieltag, also das ist eine doppelte Kopie eines Absatzes. Kurz nach Anpfiff erhöhte Sestri Levante um zwei weitere Tore. Auch die Kurve ließ sich nicht lumpen und gestaltete das Lied gut gegenüber der ersten Halbzeit noch einmal abwechslungsreicher. Weitere Böllerwürfe sparte sie sich dagegen, ob aus Materialmangel oder Einsicht, dass sogar ein Hund auf der Hintertorseite Platz nehmen konnte. Wenig später gelang es Nova Romentin zwar auf 1:4 zu verkürzen, ohne dass jedoch eine Aufholjagd in der Luft herlag. Trotzdem beeindruckend, mit welch expressiver Gestik sich Sestri Levantes Trainer an der Seitenlinie über jede Nachlässigkeit seiner Abwehr echauffierte. Von fliegender Kappe bis zu Tritten gegen die Einhausung der Bank spielte er die komplette Klaviatur. Ganz wunderbar. Erwähnenswert noch die Auswechslung des Torwarts der Heimmannschaft, ohne dass dieser sichtbar verletzt gewesen wäre. Ja, ist auch das frech. Die aufziehende Schlussphase brachte das 5:1 für Sestri Levante, ehe Nova Romentin kurz vor Halbzeit mit dem Treffer zum 2:5 den Schlusspunkt setzte. Nach dem Spiel ergatterte noch der fleißige Pressefotograf ein Selfie mit zwei Spielern, ehe die gesamte Mannschaft sich ausgiebig von den Tifosi verabschiedete. Und da die Tabellenzweite Ligorna nur ein Unentschieden errang, gelang es den Rosso Blu zumindest den Abstand ein wenig zu verkürzen. Und davon abgesehen gewann ich noch die Erfahrung, dass die Nachmittagssonne auf der Tribüne doch schon einiges an Kraft besaß. Hm. Aftersun hoffentlich dabei gehabt.
Hm.
Am Ende des Tages glich mein Teint auf jedenfalls der Farbe der an der ligurischen Küste häufig auf den Speisekarte stehenden Gamberetti. Fazit des Spieltags, auch ein Ausflug in die Niederung der Serie D, lohnt sich von Zeit zu Zeit. Vor meinem geistigen Ohr liest ihn einer von euch mit einer sonoren Stimme. Ich hoffe, es war okay. Wenn es für euch redaktionell zu knapp kommt, kann ich sonst auch selbst noch einsprechen. Nee, hat gepasst.
Sehr sogar.
Ja. Wunder, also wirklich, wirklich wunderbar geschrieben.
Ich wollte sagen, ey, wer braucht Erlebnisfußball, wenn er hier reingehen kann?
Ja.
Euer Pazzo d'Amore, liebe Grüße, bleibt stabil. Ja, du auch. Bei Tipkick in ähnlichen Gefilden wie ihr unterwegs. Oh, ich habe dieses Wochenende vergessen zu tippen. Ey, ist mir eh schon alles egal, Mann. Mir ist alles egal in der Hinsicht. Aber das war mir nicht egal. Das hat was mit mir gemacht. Das war ganz, ganz wunderbar. Vielen Dank, dass sich so viel Mühe machen und einen so tollen Text schreiben, wie es so viele von euch machen. Also ihr seid eh alle die Besten. Liebe geht raus. Was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, ja. Aftersun, sagst du. Leute, ne, eincremen davor. Auch nicht zum Beispiel, wenn man an den Strand geht und dann erst eincremen, sondern davor. Und tatsächlich, man kann sich sogar Tagescremes mit Lichtschutzfaktor kaufen. Sogar in Deutschland wäre es angebracht, ständig Lichtschutzfaktor aufzutragen.
Stimmt, mache ich.
Außer ihr wollt Lederhaut irgendwann. Ich auch. Außer ihr wollt Lederhaut. Also das nochmal als kleiner Service-Tipp hinten raus. Dafür sind wir da. Und jetzt ist Marius dafür da, mir noch einen Spieler aus seinem Calciatori zu präsentieren. Ich weiß nicht, was war letztes Mal dran?
Ich glaube, letztes Mal war die neuere Ausgabe dran. Deswegen sind wir jetzt wieder bei 93-94.
Sehr gut. 93, 94.
Nee, 94, 95 meine ich natürlich.
So.
Entschuldige bitte. Was nach der WM?
Da. Komm, such dir was aus.
Baggio kommen.
Oh ja. Nee, dann okay, das muss zufällig sein, oder was? Mach mal selber Stopp, einfach so. Ohne hingucken. So, wo bist du?
Das ist der Toro.
Oh.
Und hier haben wir ja gleich den passenden Spieler. Und dazu hat auch Chris auf dieser Seite wieder einen kleinen Zettel. Löwen, aufgepasst. Abedi Pelé.
Oh, eventuell ist der Name auch gefallen beim Chefredakteur.
Meinst du, ja? Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee.
Abedi, der dachte, er habe bei Juve unterschrieben. Der heißt Abedi Ayoub Pelé und unter dem Foto steht noch Vaterschaftstest für die Ayoub-Brüder, obsolet. Ja. Weiß nicht, ob du es sehen kannst hier von hier.
Oh, geil. Wen hast du da noch so? Wer ist da oben drüber? Da ist Pelé. Ja, man, die Schrift kann ich lesen. Gibt man noch zwei random andere Annahmen?
Wen kennt man auf jeden Fall? Gianluca Pesotto. Und, das ist auch wichtig. Ruggero Rizzitelli.
Oh. Okay, alles klar. Es hat sich doch gelohnt, dann mal zwei Wochen Pause zu machen. Da kommen ja Sachen raus. Kannst du dir nicht vorstellen. Leute, Marius, bis nächste Woche. Schön war's. Sehr, sehr schön war's. Bis dahin.
Wunderbar, ja. Macht es gut, bleibt gesund.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di